Hier sind wir wieder. Z hoch 3 ist am Start mit dem Thema das gute Leben. Ihr werdet euch wundern, wir haben jetzt schon 2 gemeinsame Folgen, Eike, Klaus und ich, miteinander veröffentlicht. Aber anhand der Gespräche, die wir mit euch hatten und auch dem Feedback und auch unseren eigenen Gedanken, haben wir uns entschlossen, an dem Thema festzuhalten und noch eine weitere Folge zu drehen. Und ja, was kommt jetzt? Ihr fragt es euch bestimmt. Es ist eigentlich, liegt es auf der Hand. Wir haben uns Verstärkung hinzugeholt mit einer Gastrednerin. Mit mir dabei oder mit uns dabei ist die Luisa Häusler. Luisa, sag doch schon mal Hallo bitte.
Ja, hallo in die Runde.
Die Luisa gehört zur Gen Z, die jüngere Generation. Und das ist, was wir uns heute vorgenommen haben, ist das gute Leben zusammenzubringen, mal reinzuhorchen mit der jungen Generation. Und da freuen wir uns heute sehr, dass du hier bist, Luisa, und dir die Zeit nimmst. Und wir zwei Schwäbinnen haben auch eine Männerquote hier heute am Start, eine hessische Männerquote. Mit uns dabei ist Klaus aus Frankfurt. Hallo, Klaus.
Ja, die Minderheit grüßt euch.
Ja, ist ja auch mal schön, hatten wir auch mit Ottilie. Liebe Grüße an Ottilie an dieser Stelle. Aber lasst uns zum Thema kommen, lasst uns eintauchen, das gute Leben. Ich kenne dich ja noch gar nicht, Luisa. Und ich frage mal im Sinne und im Interesse von auch unseren Zuhörern, was möchtest du uns denn über dich wissen lassen, heute im Zusammenhang auch mit dem Podcast? Wir sind neugierig. Wer bist du?
Ja, dann danke auf jeden Fall mal für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, ist meine erste Podcast-Folge heute. Deswegen auch für mich was ganz Neues. Zu mir, ja, ich bin Luisa, ich bin 26 Jahre alt, kam ja schon im Intro-Vorteil der Gen Z. Habe unter anderem in den letzten 2 Jahren den MBA Zukunftstrend und nachhaltiges Management studiert an der HFWU Nürtingen. Arbeite als Nachhaltigkeitsmanagerin in einem Familienunternehmen, das Lebensmittel produziert und unter anderem noch eine Gastro hat. Und so zu mir privat, ich bin ein sehr aktiver, bewegungsfreudiger Mensch, gehe gerne in die Natur, treffe mich gerne mit Freunden, bin gerne unter Menschen. So viel vielleicht mal als kleines Intro zu mir.
Sehr schön, vielen Dank.
Ja, Luisa, schön, dich wiederzusehen. Vor 2 Wochen, glaube ich, hatten wir Abschlussfeier. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Du bist jetzt also fix und fertige MBAlerin. Und völlig unabhängig von uns darfst du jetzt sagen, was du willst. kein Notendruck mehr dahinter. Meine erste Frage ist aber tatsächlich aus aktuellem Anlass. Und das hat sicher auch was mit dem guten Leben zu tun. Wir sind heute bei der Aufnahme auf dem Freitag, den 8. November, 2 Tage, nachdem die USA Donald Trump wieder gewählt haben und unsere Ampelkoalition in die Brüche gegangen ist. Als ich so alt war wie du, as I was young and easy, habe ich zwar mich sehr für Politik interessiert, aber auch immer gesagt, an meinem Alltag ändert sich eigentlich nicht so viel, ob da in Berlin oder damals noch in Bonn jetzt Kohl oder Schröder auf dem Kanzlerstuhl sitzen, macht in meinem Alltag keinen großen Unterschied. Ja, man ist aus der Atomkraft raus und wieder rein und wieder raus, aber im Alltag hat sich das irgendwie nie so bemerkbar gemacht. Ist das heute bei dir und deiner Generation auch so oder ist das anders?
Naja, grundlegend würde ich sagen, so jetzt 2 Tage danach macht sich natürlich im direkten Alltag jetzt noch nicht so viel bemerkbar in der Praxis, sage ich mal, oder ja, in dem, wie man halt seinen Alltag führt. Aber natürlich macht man sich schon Gedanken, wie soll sich das alles entwickeln, wie soll das in Zukunft weitergehen. Werden jetzt die ganzen guten Maßnahmen, die man schon angestoßen hat in Sachen Klima, Klimawandel aufarbeiten oder halt da entgegenwirken, ist das alles wieder zunichte oder hat sich das doch irgendwie ein Stück weit gelohnt? Da macht man sich natürlich schon Gedanken drüber, aber jetzt natürlich so 2 Tage danach spüre ich da noch keinen direkten Impact drauf. Das ist dann eher sowas, was sich in meinem Kopf abspielt, so ein Gedankenkonstrukt, wie es in Zukunft weitergeht, wie sich das weltpolitisch entwickelt, wie wir in Zukunft dann leben.
Genau. Und gut leben, da sind wir wieder beim Thema. Und da haltet ihr euch da schon im Freundeskreis auch drüber, oder? Wie stellt es euch vor? Das eine sind natürlich die Ängste und die Bedenken, Befürchtungen, die du gerade erwähnt hast. Meist denke ich auch ja in Verbindung mit den eigenen Wünschen und was man sich so vorstellt. Da habt ihr schon Gesprächsraum, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir im Freundeskreis unterhalten wir uns schon auch immer mal wieder über so größere Fragen, jetzt ob es zukunftsgerichtet ist oder einfach im Hier und Jetzt, was ein gutes Leben ausmacht. Vor dem Podcast hatte ich natürlich dann auch intensiv die Chance genutzt, mich einfach mit Freunden, Familien, Bekannten, Gleichaltrigen aus dem Fitness auszutauschen. Und
sehr gut.
Ja, war auf jeden Fall sehr interessant, was da so als Antworten kam.
Ja, dann lass mal hören. Also das wollen wir natürlich jetzt schon wissen.
Ja, also die Mehrheit oder viele hatten immer gesagt, ein gutes Leben macht für sie einfach aus Zufriedenheit mit sich selber, aber auch in den Beziehungen zu Mitmenschen, zur Umwelt. Also dieser Zufriedenheitsaspekt war immer da und häufig nicht an materielle Dinge gekoppelt, sondern mehr an gute Freundschaften, Unabhängigkeit, die Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen, irgendwie einen Sinn zu sehen in der täglichen Arbeit, in dem, was man tut, und aber auch irgendwie ein Stück weit die Gelassenheit zu haben, ja, im Umgang mit Herausforderungen, was in der Zukunft alles passiert, das schon anzunehmen und wahrzunehmen, aber sich davon auch irgendwie nicht aus der Spur bringen zu lassen und in eine Resignation zu verfallen. Also das war irgendwie immer so mehr oder weniger das, was dann mitschwang bei den Leuten. Niemand hat irgendwie gesagt, ein gutes Leben ist für mich Reichtum und ein großes Haus
Geld.
Und sonstigem Geld. Genau, es war, wenn dann kam, finanzielle Unabhängigkeit, so dass man eben jetzt nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie hoch verschuldet und kann sich nicht mehr selbst verwirklichen, nicht mehr frei leben. Aber niemand hatte wirklich gesagt, er möchte 1 Million auf dem Konto haben und dann ist das für ihn ein gutes Leben. Also, genau.
Was mir gerade auffällt, wenn ich erinnere mich an, ich glaube, es war den ersten Podcast zum guten Leben, den Eike, Klaus und ich hatten. Bei uns kam relativ schnell das Thema Gesundheit. War jetzt bei dir gerade gar kein Thema. Das hängt jetzt sicherlich auch mit unseren bisschen älteren Knochen zusammen, dass wir da sofort auch solche Gedanken hatten. Aber schon nochmal den Ball zurückgespielt. Gesundheit, kam das auch?
Ja, auf jeden Fall. Gesundheit war auch ein Aspekt, den hatte ich jetzt vielleicht noch nicht erwähnt, aber das war auch immer ein Thema, gesund zu sein. Eben dadurch, dass man gesund ist, dann auch die Möglichkeit zu haben, sich den Dingen nachzugehen, auf die man Lust hat, sei es jetzt in Sachen Bewegung, Wanderung, sonstiges, das spielt natürlich dann in meinem Freundeskreis schon auch eine große Rolle. Dadurch, dass ich auch viele Leute im Fitness gefragt habe, für die ist dieser Gesundheitsaspekt natürlich schon auch immer wichtig und steht dann auch im Vordergrund. Ja, aber natürlich, wenn ich mich nicht fit und gut fühle, dann habe ich auch einfach nicht so viele Möglichkeiten, mein Leben selbstbestimmt zu verwirklichen. Und deswegen ist natürlich auch bei uns jungen Menschen Gesundheit doch auch ein Thema und wichtig. Und es wird auch wertgeschätzt, dass man eben gesund ist und nicht irgendwie mit Krankheiten ans Bett gefesselt oder sonstiges.
Kann das sein, dass dein Freundeskreis nicht repräsentativ ist für die gesamte Generation?
Ja, auf jeden Fall kann es sein. Also ist ja immer so eine Frage, wer ist die Gen Z überhaupt? Was ist für diese Generation repräsentativ? Also da gibt es ja immer Mehrheiten und Minderheiten und wie auch immer.
Aber da kann ich jetzt kurz mit reinsprechen. Ich habe schon mehrmals an Eike jetzt auch denken müssen, der heute nicht mit dabei ist. Aber was du so beschrieben hast, und es ist ja auch mein persönliches Handwerkszeug im beruflichen Bereich, Generationenforschung. Und da habe ich die Gen Z schon wiedererkannt in der Luisa. Und das freut mich erstmal, dass wir daher nicht unbedingt den Exoten eingeladen haben, sondern dass wir heute hier schon spannende Dinge auch ableiten können. Und hoffentlich auch ein paar Unterschiede. So wie ich es für mich gerade schon gemacht habe, das Thema Gesundheit kommt bei meiner Generation, Generation X, schon immer mehr gleich, in der vorderen Reihe, wenn man über das gute Leben spricht und nachdenkt. Und ist für euch auch ein Thema zusammengefasst, aber eben nicht so oder auch nochmal anders definiert. Da gehört ja auch das Thema Sport treiben, präventiv sein, dann mit dazu. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber du hast vorher auch Genuss gesagt. Mhm. Und da hast du ja auch in die Richtung deine Masterthesis geschrieben, wenn ich das so mal grob einordnen darf oder in die Richtung leiten kann.
Ja, so ganz
möchtest
grob.
Du, Oder hast du noch Klaus, bevor ich da nämlich mal eintauche? Da bin ich richtig neugierig.
Ja, ich würde tatsächlich vielleicht noch eine Zwischenfrage zur Überleitung stellen, nämlich als du, Lisa, gesagt hast, also keiner hat materiellen Reichtum jetzt irgendwie fürs gute Leben als wichtig erachtet. Auf der anderen Seite hören wir ja schon ständig irgendwie, dass die Mieten nicht mehr bezahlbar sind, dass man keine Wohnung findet, zumindest nicht in Ballungsräumen. Jetzt ist man mit 26 aber ja auch noch kein Topverdiener. Also dass Geld so gar keine Rolle spielt, glaube ich auch nicht. Und die Überleitung zu dem anderen Thema wird sein, da geht es ja auch um Preise, was man wofür bereit ist zu bezahlen. Aber vielleicht erst nochmal dazu, so ganz so ohne Geld geht es doch auch bei den Schwaben nicht, oder?
Ja, auf klar, auf keinen Fall. Also ohne Geld, das ist eben dieser Aspekt, den dann jeder irgendwie gesagt hat, diese finanzielle Unabhängigkeit zu haben ein Stück weit und ja, jetzt vielleicht nicht auf einen großen Topf zurückgreifen zu können, aber doch so, dass es einfach zum Leben reicht, dass man jetzt nicht irgendwelche Nöte oder Sorgen, Geldsorgen vor allem auch hat, dass man seinen Alltag selber bewerkstelligen kann, dass man sich einigermaßen vernünftig ernähren kann, einigermaßen seinen Freizeitvorlieben nachgehen kann, auch mal in Urlaub gehen kann, das gehört natürlich dazu und ja, dafür braucht man natürlich auch immer ein Stück weit Geld. Die Frage ist halt dann natürlich nur, wie viel Geld braucht man denn? Weil man kann ja dann immer auch so seine Bedürfnisse, sage ich mal, an das anpassen, was man auch hat, solange man eben auch was hat.
Ich bin froh, dass Klaus, du die Frage noch mit eingebracht hast. Und auch wie du geantwortet hast, Luisa, ich würde gerne so mit euch mal meinen Eindruck zu dem Thema auch Geld und junge Generation noch kurz ergänzen. Was mir immer wieder auffällt, ich hatte schon sehr wertvolle Gespräche in puncto Geld ist nicht alles, aber ich brauche es eben, weil es gibt mir eine gewisse Ruhe und Sicherheit letztendlich. Und was ich immer wieder von den jüngeren Menschen gehört habe, ist, weißt du mir ja, ich komme aus einem normalen, gut bürgerlichen Haushalt, wir haben kein Eigentum und die Dinge da draußen, auch Immobilien und alles, sind so heutzutage so teuer geworden. Wenn ich meinen Job und meinen Werdegang so mal nach vorne schaue, werde ich wahrscheinlich nie so viel verdienen können, um mir mal mein Eigenheim mit meiner Familie leisten zu können. Das habe ich sehr häufig gehört, was mich sehr zum Nachdenken auch angeregt hat, weil da muss ich auch selbst reflektierend sein. Ich komme aus einer Nachkriegsgeneration, wo auch meine Eltern ja häufig auch schon Eigentum mitgebracht haben oder sich zusammengestellt haben, erspart haben und wie auch immer. Und da hat sich was geändert im Laufe der Generation. Und ich glaube, dass das auch, so ist meine Wahrnehmung, dass eben automatisch und es ist völlig wertfrei mit der Einstellung auch was macht. Wenn ich weiß, dass ich nicht nach vorne schaffe Häusle baue, sagen mir Schwabe ja immer, wenn sich das nicht so rentiert, wenn ich da nicht das Licht an Tunnel sehe, dann ist meine Beobachtung bei den jüngeren Menschen, verlagert sich die Sichtweise eben sehr stark auch auf, dann lebe ich heute und hier und hau jetzt nicht das Geld, was ich habe, komplett sinnlos raus, sondern ich besinne mich mehr auf das und genauso ist auch meine Arbeit. Ich arbeite, um zu leben und nicht umgekehrt. Und so, um den Kreis zu schließen, ist dann die Arbeitseinstellung vielleicht auch ein bisschen eine andere, wie es in den älteren Generationen einfach vorherrschend häufig ist oder auch uns geprägt hat.
Auf jeden Fall. Es gibt schon auch immer noch ein paar Menschen, die so dieses Schaffen, Häusle bauen, dieses große Ziel vor Augen haben und dass es auch deren Antrieb ist. Bei mir selber würde ich das jetzt nicht behaupten. Also ja, irgendwie sich was ansparen, dass man sich vielleicht mal was leisten kann, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, es bringt einem auch nichts, immer nur zu sparen und den Moment oder den, ja, das Leben jetzt zu genießen und da dann einfach auch mal sich was zu gönnen und auch bewusst zu gönnen, vielleicht dann, wenn man vielleicht auch gerade nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Für mich war da irgendwie sehr einprägsam. Ich war mal nach dem Abitur für ein halbes Jahr in Namibia, da in einem Slum, in einem Kindergarten gearbeitet. Und ich als Deutsche morgens 8 Uhr pünktlichst am Kindergarten, eher 10 Minuten vor 8 und bereit loszulegen und zu arbeiten. Und irgendwann kam die Erzieherin nach 2 Tagen, hat zu mir gesagt, wieso ich immer so eilig habe und immer schon wieder am nächsten Tag, also bin
ich
frag, was muss ich morgen machen? So, jetzt lebt doch einfach mal den Moment und genießt den Tag heute und morgen ist ein neuer Tag und dann schauen wir wieder weiter. Und ich glaube, das hat mich unbewusst dann doch sehr stark beeinflusst, diese Denkweise zu sagen, okay, ja, auch mal den Moment zu genießen und nicht immer nur an die Zukunft oder an morgen zu denken, sondern sich einfach auch mal ja bewusst zu machen, was man eigentlich gerade alles hat und wie gut es einem dann doch auch geht in dem Moment.
Und mit der Sichtweise finde ich auch, es ist auch völlig legitim, mal zu überlegen, muss ich wirklich so viele Stunden arbeiten oder ist es mir nicht wirklich auch wert, dann wie kann ich mein Freizeitbudget, also mein Zeitbudget erweitern? Und das ist das, warum ich auch gesagt habe, es ist immer wertfrei, finde ich, weil man muss auch immer berücksichtigen, wo ihr herkommt, wer eure Eltern sind, was euch geprägt hat und vieles mehr. Und es freut mich, dass ich auch in deinen Worten da so meine Themen wiedergefunden habe.
So, wir wollten ja eigentlich zu dem Thema deiner Thesis, die ich super spannend fand, überleiten. Da hast du, als du mir das erstmal geschildert hast, echt einen Nerv getroffen, weil das einerseits vielleicht am Anfang ein bisschen für Nicht-Ökonomen ein bisschen speziell klingt, aber in Wahrheit ein Kernstück der ökonomischen Theorie und letztendlich auch des Nachhaltigkeitsthemas ausmacht, nämlich, dass unsere Preise von all den Produkten und Dienstleistungen, die wir hier so konsumieren, nicht die Wahrheit sagen, sondern weil da viele externe negative Effekte einfach nicht eingepreist sind und deswegen fast alles viel zu billig ist. Und du hast dann diese Methode des True Cost Accounting in der Gastronomie angewendet, um zu gucken, die Zahlungsbereitschaft von Menschen, wenn man ihnen erklärt, was hinter diesem Schnitzel noch an Effekten negativer Art, ob sie bereit sind, diese zusätzlichen Kosten zu bezahlen. Und dann hat das eben sehr viel mit gutem Leben zu tun und was wir uns leisten können und leisten wollen. Und erzähl mal, wie du es gemacht hast, was dabei rausgekommen ist.
Ja, genau. Also ich hatte ein Experiment dann gemacht oder eine Feldstudie in der Gastronomie. Das hatte ich ja in der Einleitung gesagt. Ich arbeite in einem Familienunternehmen, unter anderem mit 4 Restaurants haben wir. Bio-Restaurants sind das. Und genau, die Feldstudien gingen dann darum, in 2 Restaurants sozusagen für 4 Gerichte neben dem Biopreis, der sowieso in der Karte steht, auch noch den konventionellen Preis. Das war einfach ein berechneter Durchschnittspreis vom Markt und den Warenpreis zu berechnen, der natürlich höher ist als der Biopreis. Der wahre Preis, für den, der das jetzt vielleicht noch nicht gehört hat, ist quasi der Preis, den man für dann ein Schnitzel beispielsweise bezahlen müsste, wenn man alle externen Kosten, sprich Biodiversitätsverlust, Umweltschäden, Wasserknappheit etc. mit einbepreisen würde. Dann würde das Schnitzel statt den Biopreis, ich glaube, es waren es 23 Euro, würde das eben 39 Euro kosten.
39?
Genau, ich glaube 39 Euro waren es für ein Schnitzel. Genau, und in dem Experiment ging es dann eben darum zu sagen, okay, der Kunde oder die Kundin, die zu uns kommt, hat die Wahl, welchen Preis sie bereit ist zu bezahlen. Das war eine separate Speisekarte, quasi ein Einleger.
Das habt ihr wirklich praktiziert auch?
Das haben wir 3 Wochen lang praktiziert, okay, in 2 Gastronomiebetrieben. Und genau, auf diesem Einleger waren eben die Preise abgedruckt nebeneinander, also konventionell, Bio und der wahre Preis und eine kurze Erklärung, was eben der wahre Preis ist, welche Umweltkosten eigentlich nicht mit einbepreist werden, auch bei einem Biopreis nicht. Und der Kunde konnte dann beim Bezahlvorgang entscheiden, ob er quasi den konventionellen Preis bezahlt. Dafür haben wir dann einen Abschlag gebucht vom Biopreis, den Biopreis, den wir sowieso in der Karte ausgeschrieben haben, oder den Warenpreis. Dafür haben wir einen Aufschlag gebucht. Und um das Ganze rund werden zu lassen, haben wir dann gesagt, okay, also alles, was wir an Mehreinnahmen haben, also diesen Differenzbetrag zwischen Bio- und Warenpreis, spenden wir an das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, die dann für uns in einer Gemeinde eine biodiversitätsfördernde bzw. insektenfreundliche Wiese pflanzen, also eine Staudenwiese sozusagen. Das ist tatsächlich auch letzte Woche erst passiert. Da habe ich gemeinsam mit dem Bürgermeister in Westerheim dieses Beet eingeweiht, genau, das von den Spendengeldern dann entstanden ist.
Also haben tatsächlich Menschen den höheren Preis freiwillig bezahlt?
Es haben tatsächlich Menschen den höheren Preis bezahlt. Genau, wenn man es so im Schnitt sieht, waren das natürlich hauptsächlich Menschen, die auch schon im Berufsleben stehen und verdienen. Meistens war es so vom Alter her zwischen ich sag mal, die am häufigsten bezahlt haben, waren zwischen 35 und 50, sowas um den Dreh. Mehr Frauen als Männer haben tatsächlich den Warenpreis bezahlt. Genau, ich glaube, das waren so die zwei Hauptmerkmale. Und man hat.
Prozent ungefähr der Anteil, wie viele haben freiwillig mehr bezahlt?
Oh ja, da muss ich jetzt passen, das ist schon
okay, wahrscheinlich.
Ein Stückchen mehr der. Genau, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich bin super schlecht, mir darin Zahlen zu merken. Und eine Quintessenz war quasi noch so ein bisschen, dass es eine Verschiebung gab. Also ich hatte unter anderem abgefragt, wie die Menschen bisher im Alltag einkaufen, also ob sie primär Bioprodukte kaufen oder eher konventionelle Produkte in Discountern beziehen. Und da hat man so gemerkt, dass die Leute, die aktuell eher in einem Discounter einkaufen oder halt eher konventionell einkaufen, eher den Biopreis bezahlt haben dann in diesem Experiment. Und Leute, die jetzt schon quasi darauf bedacht waren, Bio einzukaufen und vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, einfach aufgrund von Geld jetzt schon in Bioläden oder Biofachhandel einzukaufen, haben häufiger den Warenpreis bezahlt. Also es gab so eine leichte Verschiebung quasi dann von der Käuferschaft. Genau, das war so die Feldstudie, die wir da durchgeführt haben in den Restaurants.
Wow. Ich frage mich so, warum hast du dir speziell die Gastronomie rausgesucht? Das hätte ja auch der Textilbereich sein können oder
also der Grund ist eigentlich
Reisen ja. Oder irgendwie so.
Ja. Ja. Der Grund ist eigentlich ganz simpel, in Anführungszeichen. Wie gesagt, das Unternehmen, in dem ich arbeite, teilt sich auf einmal in einen Convenience-Part. Also wir produzieren unter anderem auch Bio-Convenience-Produkte für einen Lebensmitteleinzelhandel und dann eben die Gastronomie. Und das war letztes Jahr sogar 23, hatte Penny eine Aktion gemacht, wo sie eine Woche lang für ein paar Produkte diesen Warenpreis eben ausgezeichnet hatten. Und ich hatte das damals mitbekommen und fand das super spannend und hatte das dann eben auch mit meinem Chef diskutiert, weil das natürlich uns ja dann indirekt darüber, dass wir an Handel verkaufen, unsere Produkte natürlich auch betroffen hat oder was das betroffen. Wir waren jetzt nicht in der Aktion dabei, aber haben davon einfach Wind bekommen und fanden das spannend. Und dann war aber für uns relativ schnell klar, okay, wenn wir das jetzt in diesem Convenience-Bereich machen, dann haben wir nicht die Nähe und den Kontakt zu den Menschen und können da gar nicht so intensiv auch mit den Leuten ins Gespräch gehen. Und das Anliegen vom Unternehmen ist immer auch ein Stück weit zu sagen, okay, wir wollen so ein bisschen Nudging betreiben, wir wollen ein bisschen Bewusstseinsbildung schaffen bei den Leuten oder bei den Kunden. Und deswegen war dann für uns eigentlich relativ schnell klar zu sagen, okay, wir wollen das Experiment, das eigentlich Penny durchgeführt hatte, in unsere Gastronomie durchführen und einfach auch mal zu testen, wie kommt sowas in einem Ort an, wo man eigentlich hingeht, zur Erholung für den Genuss als Freizeit und jetzt vielleicht nicht mit Themen konfrontiert werden will, wie eigentlich gibt es noch Umweltkosten, die nicht mit einbepreist werden und haben dann gesagt, okay, wir testen es jetzt einfach und trauen uns das mal, weil das in einem Gastronomiebetrieb, vor allem in einem Biogastronomiebetrieb auf der Schwäbischen Alb schon immer mal wieder vorkommt, dass wir viele Kunden haben oder Kundenkritiken, die sagen, ihr seid viel zu teuer im Vergleich zu den Mitbewerbern oder anderen Gasthöfen auf der Schwäbischen Alb, die vielleicht nicht nur Bio verkaufen. Aber dieses Teuer ist halt relativ und uns das irgendwie ein Anliegen, das in Relation zu setzen und halt auch die Leute so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was macht Bio anders oder wir haben auch viel Bioland und Demeter, was ist da auch einfach auch der Mehrwert, weshalb der Preis vielleicht dann auch etwas teurer ist als jetzt ein konventioneller Preis.
Man muss das ja eigentlich so sehen, dass die Biopreise schon etwas näher an den Warenpreisen sind, weil sie halt weniger externe Schäden verursachen, die Biolandwirtschaft und die Biotierhaltung und so weiter. Und trotzdem, wenn du sagst, der Unterschied ist jetzt immer noch beim Schnitzel von 25 auf 39, also das ist ja nicht ganz das Doppelte, aber fast. Also wenn ihr jetzt oder wenn irgendein Unternehmen, ich finde es ja super, dass die überhaupt sich das getraut haben, das war ja auch ein finanzielles Risiko und ein Riesenaufwand. Wenn Sie jetzt sagen würden, dieses oder irgendein anderes Unternehmen, wir machen ab sofort wirklich die Warenpreise und spenden das Geld dann, Sie könnten zumachen. Wer würde denn 39 Euro für ein Schnitzel in einem Ausflugslokal bezahlen? Wahrscheinlich kaum jemand, 10% vielleicht der Leute. Ich mache das andere Beispiel in der Vorlesung auch. Ein VW Golf müsste, wenn er die externen Kosten aufgerechnet bekommt, 30.000 Euro teurer werden. Also praktisch das doppelte Kosten. VW wäre am selben Tag tot, wenn sie sagen würden, wir machen jetzt True Cost Accounting. Unsere gesamte Wirtschaft würde morgen stillstehen, wenn wir anfangen würden, uns ehrlich zu machen und die wahren Kosten, die ganzen negativen externen Effekte in die Preise einzubauen. Wir leben von dieser Externalisierung. Externalisierungsgesellschaft hat das sogar mal einer genannt. Und das muss man sich immer wieder mal klar machen. Das ist das ganze Nachhaltigkeitsproblem in einem Brennglas sozusagen. Ja. Wir leben auf Kosten der Zukunft, wir leben auf Kosten der Biosphäre, wir leben auf Kosten anderer Menschen im anderen Teil der Welt. Das alles würde nicht weiter funktionieren, wenn wir anfangen würden, ehrliche Preise aufzurufen. Ja,
ja, wir reden ja gerade eigentlich so über die Gastronomie der gesellschaftlichen Verantwortung und der Berücksichtigung der planetaren Grenzen. Und mich lässt trotzdem das Thema Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht in Ruhe. Ich habe es gerade mal so mit anderen Branchen auch verglichen, weil diese Herausforderungen haben wir ja alle und die ganze Gesellschaft und die ganze Industrie und Gesamtwirtschaft. Und es gibt schon ein paar ganz gute Beispiele, zum Beispiel im Modebereich und im Sportbereich und auch im Beautybereich. Man muss halt auch dann nochmal unterscheiden. Essen ist halt schwierig auch in den Kreislauf zurückzuführen, wenn ich dann an Recyclingmethoden etc. Ja. Denke. Das ist natürlich super im Textilbereich auch so dann langsam aber sicher in die richtige Richtung sich zu bewegen und digitale Prozesse auch, da bin ich ein großer Fan davon, sich zunutze zu machen, um die Welt auch ein bisschen besser zu machen, egal in welcher Branche ich mich befinde. Ich glaube, es kommen trotzdem ein paar Sachen da zusammen und auch die Einstellung der Menschen, überhaupt mal die Grundbereitschaft zu zeigen, es kann nicht den gleichen Preis haben und ich gucke aber, da hat jeder vielleicht auch unterschiedliche Schmerzgrenzen und leiste meinen Beitrag. Da haben wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft gerade auch sehr große Unterschiede und es hängt natürlich auch, da braucht man nicht naiv zu sein, auch von den sozialen Begebenheiten ab und wo stehe ich gerade überhaupt und wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung. Und es erinnert mich auch immer sehr an Asien, wenn ich dann immer höre, ja, aber da ist ja auch nichts mit Bio. Ich sage dann immer, ja, da leben die Leute häufig auch noch von der Hand in den Mund und die würden vielleicht auch gern Bio haben, aber die sind froh, wenn sie überhaupt was zu essen haben. Ich weiß nicht, brauchen wir da eine extra Masterarbeit dazu oder hast du da auch ein paar Ansätze, Luisa, mit der Gastronomiebrille und der Ernährungsbrille auf, wie wir das Thema Wirtschaftlichkeit auch dann näher an diese tolle Studie quasi mit ranbringen können?
Ja, also das Wirtschaftlichkeit spielt natürlich auch eine Rolle und ich auch jetzt aus meiner Perspektive als junger Mensch, natürlich kann man sich einfach nicht immer dann vielleicht das Demeter- oder Biolandprodukt leisten in allen Fällen. Also das ist schon so, manchmal geht es mir oft so, wenn ich dann im Laden stehe, dann würde ich gern mehr, als ich kann. Also weil es einfach dann finanziell am Ende doch nicht reicht. Und ich versuche dann halt einfach immer so ein bisschen so eine Balance zu finden und zu schauen, okay, was ist mir jetzt gerade im Moment wichtig? Also beim Gemüse, dann ist es vielleicht nicht das Bio-Gemüse oder das Bioland-Gemüse, das dann doch ein bisschen teurer ist. Aber dann gucke ich halt, okay, dann schaue ich wenigstens, dass es hier aus der Region kommt. Also dann hier da wieder, sage ich mal, so ein bisschen in eine Balance zu kommen und sagen, okay, dann ist jetzt halt das eine nicht Bio, aber dann ist es wenigstens aus Baden-Württemberg im Optimalfall oder aus Bayern oder so, wo einfach die Transportwege wieder kurzer sind oder einfach auf Saisonalität zu achten. Ich meine, das ist ja gerade im Lebensmittelbereich dann doch auch möglich, dass man vielleicht jetzt dann einfach schaut, okay, wir haben Herbst, gerade es hat der Kürbissaison, dann greift man halt lieber zu einem Kürbis als zu einem anderen Gemüse oder zu einem anderen Produkt. Also da kann man ja schon immer, ja, so ein bisschen wieder einen Ausgleich oder eine Balance schaffen. Wenn ich jetzt auch bei uns an die Gastro denke, also wir haben einen Gastronomiebetrieb noch, der da wirklich hochspezialisiert ist in Sachen Saisonalität, Regionalität. Da verfolgen wir das Konzept zu sagen, okay, wir beziehen ausschließlich Rohware aus einem Radius von 25 Kilometer und das auf der Schwäbischen Alb. Da ist drumherum nicht so viel. Aber trotzdem kriegt man es hin mit vorausschauender Planung, sage ich mal, indem man auf Methoden setzt wie konservieren, fermentieren, einkochen. Also eigentlich, was ja meine Oma schon gemacht hat, wenn man sich das Wissen einfach aneignet, ganzjährig ein buntes, abwechslungsreiches, ja, gesundes und regionales, wirklich regionales Menü zu zaubern. Und ich glaube, das ist schon auch möglich. Man muss sich nur intensiver, glaube ich, mit dem auseinandersetzen, was esse ich eigentlich und was koche ich eigentlich. Und halt eben vielleicht auch mal ein bisschen vorausschauender planen, dann zu sagen, okay, wie jetzt das bei uns im Restaurant betrieben wird, zu sagen, okay, im Sommer haben wir jetzt gerade Saison für Zwetschgen, die mache ich jetzt ein und dann habe ich im Winter immer noch für den Nachtisch eingemachte Zwetschgen, die 25 Kilometer, maximal aus 25 Kilometer kommen.
Frag mich gerade, das ist so, wie du es auch beschrieben hast, das ist ja ein wahnsinnig wertvolles Projekt auch. Das ist wie eine kleine Entdeckungsreise eigentlich, die auf diesen Transformationsprozess, den wir dringend brauchen, auch mit einzahlt. Die Leute überhaupt mal mit dem Schnitzel bei euch am Tisch sitzend mit diesem ganzen Thema zu konfrontieren, weil das kann man ja auch gar nicht verlangen, dass sich damit jeder auseinandersetzt. Und es ist auch nicht jedem Nachhaltigkeit so wichtig, wie kann ich, glaube ich, uns alle in einen Sack stecken, wie uns dreien. Ja. Das finde ich pädagogisch gesehen auch nochmal einen richtigen Mehrwert. Oder was meint ihr? Liege ich da richtig?
Ja, ich dachte auch die ganze Zeit schon. Es ist, wir wollen ja über das gute Leben reden und möglicherweise gibt es jetzt ein oder andere Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sagen, jetzt reden sie aber wieder die ganze Zeit über Bio und über, gleich kommt noch das Tierleid. das gute Leben für die Tiere, die wir essen, das wäre eben vielleicht in der weiteren Perspektive auch nochmal was, aber darum ging, also gutes Leben müsste ja ein gutes Leben für alle sein, wenn ich ein paar mindestethische Standards an mich und mein Handeln anlegen würde, dann kann es ja nicht sein, ich mache mir ein gutes Leben auf Kosten von anderen. Und das meint andere Menschen, die meine billigen T-Shirts produzieren, das meint aber vielleicht auch nichtmenschliche Lebewesen, die leiden müssen, damit ich meinen Schnitzel auf dem Teller habe. Worauf will ich hinaus? Dass zu einem guten Leben eigentlich auch so etwas wie ein gutes Gewissen gehört. Also, dass man mit sich im Reinen ist und dass man nicht alles verdrängt und sagt, oh, lass mich damit in Ruhe, davon will ich überhaupt nichts wissen, nichts hören. Denn wenn ich beim Konsum ein schlechtes Gewissen haben müsste, dann macht's ja eigentlich keinen Spaß. Also ich glaube, ein gutes Leben mit einem schlechten Gewissen funktioniert nicht. Ich muss dann entweder verdrängen, abspalten und das alles nicht sehen wollen, oder ich setze mich damit auseinander und komme dann schon zu dem Schluss, dass vielleicht etwas weniger Konsum und etwas fairerer Konsum und nachhaltigerer und so weiter und so fort auch mir am Ende ein besseres Gefühl geben. Und natürlich muss ich mir das leisten können, das ist klar, aber das ist, glaube ich, nicht voneinander so zu trennen.
Ich frage mich gerade, Klaus, da lernen wir dich vielleicht auch noch mal ein bisschen besser kennen, diese kulinarischen Inseln des Genusses, wo setzt du die mal, wo du nicht an Alltag, AfD, Bahnchaos etc. denkst? Wo schafft der Klaus die Insel des Genusses? Ist es beim Bioschnitzel?
Tatsächlich esse ich kein Schnitzel. Aber Essen gehen, Gastronomie, Restaurantbesuche sind Inseln des Glücks. Natürlich, das ist, ich sage jetzt nicht diesen Spruch, den verkneife ich mir jetzt. Das sind die Freuden, die man auch mit 60 noch hat und genießt. Und da bin ich ein absoluter Genussmensch. Dazu gehört auch das Glas Wein, aber es muss nicht unbedingt Fleisch sein. Und ja, das ist ja das. Wenn man sich das jetzt irgendwie verdirbt oder nehmen lassen würde, dann ist vom guten Leben ja nicht mehr so viel übrig. Deswegen ist das tatsächlich wichtig, dass man auch das aber einigermaßen verantwortungsvoll macht. So. Natürlich, wenn ich jetzt beim Italiener heute Abend hier um die Ecke, weil ich im Hotel bin, da frage ich den jetzt nicht lange, ob er den Lachs handgeangelt hat. Also Fisch esse ich noch, wie man hört. Das machst du dann auch nicht. Und jetzt hier in Nürtingen ein veganes Restaurant zu suchen, das ist auch kompliziert. Also ja, man macht Kompromisse. Kurz und gut. Ja. Aber hoffentlich keine allzu faulen.
Luisa, Es ist schon mal schön, dich jetzt hier schon viel, viel besser kennenzulernen. Ich finde deine Masterthesis total spannend und auch die Erkenntnisse. Und dieser pädagogische Aspekt, der lässt mich gar nicht in Ruhe, weil ich finde es eine super Methode, mal völlig zu überraschen und die Leute an so ein Thema heranzuführen, ohne dass sie sich gleich vor den Kopf gestoßen fühlen. Und möchtest du uns noch irgendwas zu dem Thema wissen lassen oder einen Appell loswerden?
Appell in die Richtung, nee, also ich, wie gesagt, ich hatte davor ja auch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema, aber habe einfach auch in der Zeit viele spannende Gespräche dann gehabt mit den Leuten. Natürlich gab es auch welche, die davon gar nichts gehalten haben und die das ja total doof fanden, dass wir da sowas machen. Aber auch die Leute, sage ich mal, haben vielleicht einen neuen Impuls bekommen am Ende, weil einfach so ist, wie du sagst, viele Menschen wissen davon nichts und ich glaube, ja, durch Wissen oder einfach so kleine Impulse, Nudges zu setzen im Alltag, kann man schon auch viel erreichen und jeder kann dann für sich selber überlegen, was macht er da draus und inwieweit integriert er das in seinen Alltag oder in sein Leben, in seinen Lebensstil und inwieweit sagt er vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo es um Konsum geht, da will ich jetzt nicht, kann ich nicht, wie auch immer, und lässt es dann eben bleiben, genau. Aber es war auf jeden Fall noch spannend.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich, aber ich höre mal auch in Klaus seine Richtung. Hast du noch irgendwas oder soll ich mal meine Frage noch loswerden?
Ich habe nicht natürlich, aber ich habe tatsächlich noch was, weil du jetzt, das hörte sich wirklich schon so als Schlussstatement an.
Ja, wir kommen da schon langsam hin, wenn ich auf die Zeit gucke.
Ja, aber einen Aspekt, einen wichtigen Aspekt, glaube ich, können wir noch kurz mit reinnehmen, denn wir sind ja nicht nur KonsumentInnen, sondern wir haben ja auch noch ganz, ganz viel Zeit, die wir mit Arbeit verbringen, und zwar, wenn man das glauben kann, dass die Generation Z, aber das hat man auch schon über die Generation Y gesagt, dass die noch Sinn und Haltung und Purpose in ihrem Arbeitsleben suchen und sich nicht für Arbeitgeber, also dass Arbeitgeber sie nicht bekommen, die nicht irgendwie Sinn anbieten können. Ja, und wenn man die Hälfte des Tages im Job verbringt, wie siehst du das, Luisa? Es ist vielleicht kein Zufall, dass das in einem Bio-Unternehmen ist, in dem du arbeitest, oder hättest du genauso gut und genauso auch in einem konventionellen Unternehmen angefangen und würdest du dich da genauso gut fühlen, oder ist das auch noch, hat das auch was zu tun mit dem guten Leben?
Ein Stück weit hat es natürlich auch auf jeden Fall damit was zu tun. Ich hatte davor natürlich, ich bin der Lebensmittelbranche bisher immer treu geblieben. Ich hatte davor auch mal in einem, ja, sag ich mal, in einer Bäckerei gearbeitet, die vielleicht jetzt nicht so Wert auf Bio legt, aber halt trotzdem eben Werte vertreten hat, die einfach auch zu meinen Werten gepasst haben. Und ich glaube, das ist eben einfach auch was wichtig ist, was jetzt vielleicht dann Richtung Sinn auch geht, dass es irgendwie wertetechnisch einfach auch passt. Und natürlich, ich hatte klassische BWL im Bachelor studiert und ich hatte mir da oft die Frage gestellt, wie geht das unendliches Wirtschaftswachstum gegen begrenzte Ressourcen? Und ich habe da oft auch ja unzufriedenstellende Antworten bekommen von Professoren und habe mich dann halt irgendwie so ein bisschen selber auf die Suche gemacht, habe dann unter anderem ja auch den Master noch gemacht. Und für mich ist es deswegen natürlich schon auch wichtig zu sagen, ich möchte irgendwie einen Job haben oder eine Arbeit haben, die mir einen Sinn gibt und vielleicht auch mit der ich was ändern kann oder was bewirken kann, einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich in unserer Gesellschaft was ändert. Das spielt für mich persönlich auf jeden Fall eine Rolle und ich finde, man geht einfach dann auch ja mit einer anderen Motivation zur Arbeit und macht jetzt vielleicht nicht nur immer einen Job nach Vorschrift, sondern er investiert vielleicht auch ein bisschen mehr dann.
Ich muss es gerade mal sacken lassen, weil ich habe mich in vielen Punkten auch, was dich so, ich bin auch ein BWLer und habe dann denselben Studiengang, aber schon vor einigen Jahren, wie du belegt. das macht ganz schön was einem und ich finde mich gerade wieder in deinen Worten. Und das Spannende ist, du hast auch schon meine Abschlussfrage eigentlich direkt, indirekt beantwortet, weil wir wären hier nicht der Podcast Zukunft zum Zuhören, wenn ich dich nicht gefragt hätte, wie stellt man sich in dieser Generation eigentlich die Zukunft vor? Und ich wollte dem Klaus auch seinen Ball mit aufnehmen zum Thema Arbeit und was ist der Antrieb eigentlich für die tägliche Arbeit? Und das hast du eigentlich schon beantwortet. Aber zum Thema Zukunft, mal losgelöst von Arbeit, Wie stellst du stellvertretend, ich sag jetzt ihr, euch das vor? Ja, also gibt es da irgendwas, was du uns an die Hand geben kannst von deiner Gedankenwelt?
Also grundsätzlich habe ich jetzt kein konkretes Bild, sozusagen, dass ich das zeichnen könnte und sagen, so sieht die Zukunft für mich aus. Ich habe so eine Grundeinstellung, dass ich sage, okay, ich bin irgendwie, ich stehe der Zukunft optimistisch gegenüber, aber jetzt nicht im Sinne von naiv, dass ich glaube, dass alles besser wird, wenn man nur lang genug wartet, sondern eben auch so ein bisschen, ja, die nötige Gelassenheit zu haben, zu sagen, okay, es wird Herausforderungen geben, die gibt's jetzt schon, die wird's auch in Zukunft geben, aber vielleicht dann auch einfach die Kraft zu haben oder durch diesen Sinngehalt, den man vielleicht auch in sich selber hat, in Beziehungen findet, in einem Job findet, in seiner Freizeit, in, ja, wo auch immer, da dann die Kraft zu schöpfen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt keine resignierende Haltung an, sondern ich werde irgendwie proaktiv und versuche in meinem kleinen Kreis, Radius, den ich irgendwie beeinflussen kann, da in kleinen Schritten eine Veränderung anzustoßen und dann eben, ja, wenn viele kleine Menschen irgendwie einen Teil dazu beitragen, da dann doch ein positives Bild am Ende zu haben oder eine Zukunft zu haben, in der es uns gut geht, in der wir ein gutes Leben haben können und ja, immer so dieses nicht nur den eigenen Genuss zu suchen oder das eigene gute Leben, sondern vielleicht auch immer das mit Balance zu Mitmenschen, zur Umwelt, ja, zu finden und nicht vielleicht immer nicht so krass sich selber in den Mittelpunkt zu rücken, sondern einfach auch mal, so wie wir es jetzt vorhin auch gesagt haben, Abstriche zu machen an manchen Stellen und zu sagen, okay, hier weniger davon und hier dafür wieder ein bisschen mehr investieren.
Vielen, vielen Dank. Da waren Appellen versteckt, da finde ich aber auch Tipps drin. Auch viel in puncto Resilienz ist mir aufgefallen. Finde ich echt super. Du scheinst da auch sehr klar zu sein und alles und auch mit Überzeugung hinter dem ganzen Thema zu stehen. Und dafür danke ich dir extrem, dass du auch heute hier warst und auch ehrlich und offen warst und auch aus dem persönlichen Bereich und aus dem Herzen gesprochen hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich schon, dich auch mal persönlich dann analog kennenzulernen, nämlich auf der Biofach. Da werden wir sicherlich beide sein auf der größten Biomesse mit der Welt in Nürnberg im Februar und da freue ich mich drauf. Das lasse ich mir nicht entgehen, dich dann mal analog zu sehen.
Ja, danke auf jeden Fall auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht. War eine spannende Erfahrung auch für mich, einfach mal in so einem Podcast mitzusprechen. Genau, wieder was Neues gemacht im Leben.
Und wenn du ihn dir dann anhörst, das ist dann nochmal seltsam.
Das glaube ich sofort.
Vielen Dank, Luisa. Das war toll.
Ja, danke euch.
Wir sagen Tschüss euch da draußen. Hat es hoffentlich genauso Spaß gemacht, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen wie uns heute. Ich hatte auf jeden Fall kontinuierlich ein Lächeln im Gesicht bei diesem auch herausfordernden Thema, wenn man mal schaut, in welchen Zeiten wir uns befinden. Wir sagen wirklich jetzt final Tschüss und macht euch da draußen eure Gedanken, wie euer gutes Leben aussieht. Und jetzt kommt erstmal die Weihnachtszeit. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.